Stellt euch mal vor, da hat einer Geburtstag, das gibt's ja gelegentlich, ist nicht so schwer vorzustellen. Und er hat vier Freunde und die vier Freunde verabreden sich und machen einen Besuch bei ihrem Freund. Und da stehen sie vor der Tür und klingeln bei ihrem Freund. Und da sagt einer, hey, wir könnten doch dem ein Geburtstagsständchen singen. Alle sind sich einig, das ist eine super Idee, das machen wir auf jeden Fall. Ach, ist das schön, wenn Freunde sich so einig sind, oder? Die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Da sagt nämlich der eine, komm, wir singen Happy Birthday to you. Meint ein anderer, ach nee, das ist so Englisch. Versteht man immer nicht so richtig. Das gibt's doch auch auf Deutsch. Singen wir es lieber auf Deutsch. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Das ist viel besser. Daraufhin sagt der Dritte, ach nee, das ist so nichtssagend irgendwie. Viel Glück. Ich würde viel lieber singen, viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Aber dann antworten die Kumpels, ach Quatsch, das ist viel zu fromm. Der Nächste schlägt vor, lass uns doch das Lied singen, das ich mit meiner Tochter immer beim Geburtstag singe. Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Und die Freunde verziehen aber das Gesicht und sagen, Alter, wir sind doch nicht auf dem Kindergeburtstag. Ohne dass die Freunde es bemerkt haben, hat das Geburtstagskind die Tür aufgemacht und hat mitbekommen, was da so läuft. Und er sagt also echt, jetzt könnt ihr gleich nochmal klingeln, wenn ihr euch geeinigt habt. Und er macht die Tür wieder zu und lässt seine vier Freunde vor der Tür stehen. Und die gucken ganz verdutzt. Verrückt, oder? Da sind sie sich eigentlich alle einig und freuen sich dran. Jawohl, wir singen gemeinsam ein Lied. Und dann streitet man sich doch über irgendwelche Kleinigkeiten. Es ist manchmal verrückt, obwohl man sich eigentlich einig ist oder in die gleiche Richtung denkt oder unterwegs ist, kann man sich trotzdem irgendwie in Meinungsverschiedenheiten kommen und sich sogar streiten. So wie es den vier Freunden geht, so geht es in mancher Familie auch. Da ist man sich eigentlich im Großen und Ganzen, kann man sich auch ganz gut leiden und ist miteinander auf dem gemeinsamen Weg. Und trotzdem streitet man sich in vielen Kleinigkeiten irgendwie. Oder gibt es Meinungsverschiedenheiten. Oder in Parteien ist es auch so, da haben alle die gleichfarbige Krawatte an, sind alle eigentlich in der gleichen Richtung, denken alle in der gleichen Richtung und trotzdem streitet man sich über so viele Kleinigkeiten, dann manchmal sogar ziemlich heftig. In unserer Kirche ist es auch so. In unserer Landeskirche ist das gerade ein großes Thema. Wo sind wir uns überhaupt einig? Oder sind wir uns überhaupt noch einig? Was ist eigentlich das, was uns noch die Einigkeit, was uns noch zusammenhält? Das sind manchmal gerade sehr stark die Dinge im Blick, die uns eher voneinander unterscheiden. Ganz, ganz großes Thema. Auch bei uns in der Kirche geht so. Und in kleinen christlichen Gemeinden kann das ganz genauso sein. Man könnte ja meinen, dass zumindest alle die, die sonntags in den Gottesdienst kommen, miteinander Gottesdienst feiern, sich doch eigentlich einig sein müssten. So wird das manchmal auch erwartet von außen. Aber auf diese Erwartung, da kommt früher oder später die Enttäuschung, zwangsläufig, weil die Gemeinde eben nicht eine Gruppe von lauter Gleichdenkenden oder Gleichglaubenden ist. Das sind wir nicht. Wir sind in die gleiche Richtung unterwegs, aber wir sind nicht alle gleich. Und jetzt haben wir da gerade eben von Michael in der Schriftlesung so einen Abschnitt gehört von der ersten Gemeinde, wo das alles so ganz romantisch klingt. Beinahe als hätte Rosamunde Pilcher den Abschnitt geschrieben, klingt es da, finde ich. Die ersten Christen waren alle einmütig beieinander, die haben alles geteilt, die waren immer friedlich. War sicherlich so in der ersten Gemeinde, allerdings nicht so arg lange. Auch in den frühen christlichen Gemeinden wissen wir, dass es dann ziemlich schnell auch Unterschiede gab. Wir wissen das aus Philippi, wir wissen das aus Kolosse, wir wissen das aus Korinth und aus Rom, dass dann überhaupt nicht immer harmonisch zugegangen ist in den Gemeinden. Da gab es sogar richtige Lager innerhalb der Gemeinden. Da gab es vor allem die einen, die waren vorher Juden gewesen, sind dann Christen geworden. Die haben aber auch als Christen noch auf ganz vielem beharrt, was sie als Juden gelernt haben. Auf Traditionen, auf der Erwählung des Volkes Israel, auf alles, was damit zusammenhängt. Manche haben sogar die Gesetze aus der Tora im Alltag weiterhin gelebt. War für sie ganz selbstverständlich. So haben sie ihren christlichen Glauben gelebt. Und dann gab es die anderen, die Heidenchristen. Die waren nicht Jude gewesen vorher, kamen aus dem griechischen Umfeld. Für sie war Christsein, etwas Neues gestalten zu können. Die haben das griechische, das philosophische Denken mitgebracht. Die haben in Freiheit ihren Glauben ausgelebt. Und jetzt kommen die beiden Dinge in einer Gemeinde zusammen, Judenchristen und Heidenchristen. Und wo das zusammenkommt, da gibt es eben auch mal Kurzschlüsse. Und genau das war in Rom der Fall. Das hat Paulus vor Augen, als er seinen Brief nach Rom schreibt. Er hat dazu auch schon einiges geschrieben, wie man miteinander umgehen soll, bevor es zu dem Text kommt, der heute unser Predigttext ist. Und der Text, der hat eine besondere Struktur. Die will ich euch geschwind erklären, bevor ich mit euch da durchgehe durch diesen Text. Der besteht nämlich aus einer kurzen Einleitung und dann kommt ein längerer Hauptteil und dann kommt wieder ein kurzer Schluss. Also eigentlich ganz so, wie man es im Deutschunterricht mal gelernt hat, als es ums Aufsatzschreiben ging. Kurze Einleitung, langer Hauptteil, kurzer Schluss. So wird es in dem Fall auch sein. Und ich habe ein Bild dafür, das so ein bisschen für den Text stehen kann, wie der aufgebaut ist. Vielleicht kennt ihr solche Rennbahnen. Vielleicht hat der ein oder andere auch so eine schöne Rennbahn bei sich zu Hause stehen. So wie diese Rennbahn ist unser Bibeltext aufgebaut. Werdet ihr gleich sehen, was ich damit meine. Also, da geht's nämlich los mit einer Einleitung. Das ist quasi die Anfahrt zu dieser Strecke. Übrigens, es gibt solche Dinge auch für echte Autos. Hat mal einer so ein Looping aufgebaut. In Los Angeles haben sie das gemacht. Da kommen wir nachher noch dazu, dass man mal sieht. Nicht nur als im Kinderzimmer gibt's solche Loopings. Und eben auch in der Bibel. Und unser Bibeltext ist nämlich wie so ein Looping. Und die Einleitung, die kurze Einleitung, das ist nur ein einziger Satz, den lese ich euch mal vor, der ist quasi wie die Anfahrt auf diesen Looping. Also das, wo man Gas gibt, da wo man den Speed aufbaut, so ist die Einleitung in unserem Predigtext. Römer 15, Vers 4. Und da schreibt der Paulus Folgendes. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Das ist mal die Ausgangslage. Wir haben Hoffnung. Das haben alle die Christen in Rom und das haben wir auch. Wir haben Hoffnung wegen dem Trost, den man in der Schrift findet, den Gott uns hat aufschreiben lassen, in Psalmen zum Beispiel oder in dem, wie das Volk Israel ihn erlebt hat und alles das. Das gibt uns Hoffnung, der Trost aus der Schrift. Und dann auch die Geduld Gottes, das gibt uns auch Hoffnung, dass Gott so viel geduldiger ist als wir selber. Wir werden immer wieder ungeduldig, ganz schnell. Wir werden mit uns selber, aber auch mit anderen Menschen ungeduldig oder mit Situationen. Gott ist geduldiger und das gibt uns Hoffnung. Gott tröstet uns und ist geduldig mit uns, weil er weiter sieht, als wir das tun, weil er uns liebt und weil wir mit allem zu ihm kommen können. Das ist das, was uns Hoffnung gibt. Das macht Gott. Das hat er uns geschenkt. Seine Geduld und sein Trost schenkt uns Hoffnung. Soweit das Intro, das ist die Anfahrt auf den Looping. Das ist der Schwung, den wir brauchen und der ist ganz wichtig, denn sonst kommen wir durch diesen Looping nicht durch. Wenn man nämlich nur im Looping anfängt zu fahren, dann kommt man dann nicht oben rum. Man braucht diesen Schwung und das ist genau diese Hoffnung, die Gott uns ins Leben gelegt hat. Die brauchen wir als Schwung für das, was jetzt kommt. Und jetzt geht's nämlich weiter, denn jetzt kommt nämlich in unserem Predigtext im Hauptteil, jetzt geht's so richtig die Spur hoch, jetzt kommt das, wo es anstrengend vielleicht oder herausfordernd wird. Die Verse 5 und 6, der erste Teil von diesem Hauptabschnitt, das sind für mich der Kern, worum es Paulus geht. Und deshalb gucken wir da auch ganz besonders drauf. Und da schreibt er das. Der Gott aber der Geduld und des Trostes, von dem haben wir es ja gerade schon gehabt, gell? Das ist also der, der uns durch Geduld und Trost Hoffnung geschenkt hat, der gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein Wunsch oder eine Bitte und irgendwie auch ein bisschen eine Aufforderung, die Paulus den zerstrittenen Christen in Rom mitgibt. Gott schenke euch, dass er aus der gemeinsamen Hoffnung, die ihr ja alle habt, dass ihr darüber hinaus noch mehr bekommt, nämlich das, was er hier mit einträchtig oder einmütig bezeichnet. Eigentlich kein großes Wunder. Das wünscht man sich ja, dass man in der Gemeinde einträchtig zusammenhält. Und ich würde auch sagen, wir sind als Christen durchaus auch zur Harmonie berufen und eben nicht zum Streit. Wie oft merkt man in Gemeinden, wenn irgendwo Zwietracht gesät wird oder wenn Uneinigkeit da ist, dass es Gemeinden blockiert. Dass Menschen sich dann abwenden aus der Gemeinde und im schlimmsten Fall, dass sich Gemeinden sogar spalten. Das gibt's alles. Paulus wünscht der Gemeinde in Rom Einmütigkeit. Und er wünscht ihnen nicht nur, weil das dann für die Leute in der Gemeinde angenehmer ist oder irgendwie netter ist miteinander, sondern er wünscht ihnen auch, weil es ein Zeugnis nach außen ist. Wenn man sich überlegt, da wo Menschen an Christen denken und ihnen zuallererst Leute einfallen, die sie streiten, da sehen sie, da kriegen sie nicht das Bild, das Christen abgeben sollen. Das kriegen sie nicht das Bild, was durch die Gemeinde in der Welt sichtbar sein soll. Irgendwie verstehe ich das schon, was der Paulus da der Gemeinde in Rom schreibt. Ich wünsche mir auch, dass wenn Menschen auf unsere Gemeinde sehen, dass sie da nicht nur Leute entdecken, die ständig uneinig sind oder sich streiten oder jeder auf seine Meinung beharrt, sondern dass man auch Einmütigkeit erkennt. trotz unterschiedlicher Personen, trotz unterschiedlicher Meinungen, die es gibt und die es auch geben darf, auch trotz unterschiedlicher Hintergründe, die wir bei uns in der Gemeinde auch zusammenkommen, trotzdem soll Einmütigkeit sichtbar sein. Aber wie geht es denn überhaupt? Ist Einmütigkeit machbar? Also wenn man jetzt nur mal unseren überschaubaren Bereich hier in unserer Gemeinde anguckt, da hat auch jeder irgendwie seinen Kopf und jeder hat seine Meinungen. Da gibt es Leute, die können sich auf andere einstellen, aber manche eben auch nicht oder wollen das auch nicht. Und wenn man ehrlich ist, dann gibt es immer auch welche in der Gemeinde, neben denen sitzt man vielleicht nicht ganz so gerne im Gottesdienst, weil man irgendwie meint, ah, da gibt es irgendwelche Sachen, die vielleicht auch ein bisschen schwierig sind oder der hat eine Art, die einen vielleicht schon ein bisschen fuchsig macht. Das ist ganz selbstverständlich. Da schleicht sich ein Gedanke ein, ach, der oder die schon wieder. Wie soll das dann funktionieren mit der Einmütigkeit, wenn sowas einfach kommt? Das kann man natürlich im Stillen sagen. Naja, ist doch ganz einfach. Es müssen nur einfach alle so denken oder so glauben wie ich. Dann haben wir eine wunderbar einträchtige, vorbildliche christliche Gemeinde. Wäre das eine Einmütigkeit, zu sagen, so wie ich bin, gilt's, fertig. Ich glaube nicht, das wäre eine richtige Einmütigkeit. Das wäre höchstens eine Strategie zur Konfliktvermeidung, mehr aber nicht. Aber letztlich ist es eher so wie so ein Absturz aus so einem Looping. Eine Gleichschaltung von Meinungen ist nicht einmütig, weil sie die Meinungen von wenigen so hoch bewertet, dass die anderen Meinungen daneben nicht hinpassen. Wenn ich in unsere Gesellschaft gucke, dann entdecke ich das gerade immer wieder, dass es so Versuche gibt, dass manche sagen, ja, das, was ich meine, das müsste doch für alle gelten, das müssten doch andere auch denken. Und wenn man anders denkt, wird es schwierig. So kann Einmütigkeit nicht funktionieren. So geht es übrigens auch nicht in Predigten. Also ihr müsst jetzt nicht, wenn ihr aus dem Gottesdienst rausgeht, das meinen, was ich gesagt habe. Das ist nicht so gedacht bei uns in der evangelischen Kirche. Es ist keine Meinungsführerschaft hier. Ihr sollt eure eigene Meinung haben und eure eigene Meinung bekommen. Einmütigkeit muss funktionieren, ohne dass man eigene Meinungen verbietet. Aber wie denn dann? Jetzt könnte man sagen, na gut, wir einigen uns einfach auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das, was alle noch unterschreiben können, Das nehmen wir in die Mitte und alles andere, das thematisieren wir einfach gar nicht. Das wäre auch eine Art von Einmütigkeit. Das wäre so, als wenn die Regierung eine große Koalition bildet, aber alle strittigen Themen, die werden schön mal ausgeklammert. Ich glaube, dann wird die nächsten 4 Jahre so gut wie fast gar nichts passieren. Ist das Einmütigkeit? Naja, es wäre zumindest eine traurige Einmütigkeit, würde ich sagen, und auch keine ehrliche, denn die Differenzen sind dadurch ja nicht weg, bloß weil man sie zum Tabu erklärt. So kann es also auch nicht funktionieren, einmütig zu sein. Nächster Crash. Und auch eine dritte Variante kommt meiner Meinung nach nicht in Frage, nämlich, dass man Einmütigkeit erzeugt, indem man sich gemeinsame Gegner sucht. Das gibt es manchmal ja auch. Eintracht ist ganz oft da, wo man weiß, was man alles gemeinsam nicht möchte. Aber dann weiß man ja nur, was man ablehnt und weiß nicht, was die Einmütigkeit letztlich ausmacht. Übrigens, das Phänomen findet man auch in der Bibel. Dieses Wort einmütig, das hier in unserem Predigtext steht, das kommt noch 10 Mal vor in der Bibel. Alle anderen Worte, wo das geschrieben wird, sind in der Apostelgeschichte. Und nur 6 Mal davon geht es darum, dass die Gemeinde als einmütig beschrieben wird. Die anderen 4 Belege sind dafür da, dass die Gegner von Paulus und von der christlichen Gemeinde einmütig sind. Dadurch, dass sie die Christen ablehnen, dass sie Paulus ablehnen. Also so kann man schon irgendwie Einmütigkeit schaffen, aber das ist keine gute Einmütigkeit. Unsere Einmütigkeit als Christen, die kann ihren Grund nicht darin haben, was wir ablehnen. Die kann auch ihren Grund nicht darin haben, dass wir alle die gleichen Regeln auswendig lernen und jeder sich dran hält und dann wir alle gleich leben. Einmütigkeit kann nicht heißen, gleich zu sein und muss es auch nicht heißen. Wenn wir in unseren Predigttext gucken, da steht ja auch was ganz anderes. Da steht nämlich, dass wir die Einmütigkeit gar nicht selber machen können oder müssen. Da steht nämlich, der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander Christus Jesus gemäß. Also derselbe Gott, der uns die Hoffnung geschenkt hat, die Hoffnung ins Leben gelegt hat, der gebe uns Einmütigkeit. Er schenkt sie, nicht wir selber. Und er schenkt uns, dass wir Christus gemäß gesinnt sein können. Das heißt nicht, dass wir alle gleich denken müssen. Das heißt, dass wir alle in unserem Denken und in unserem Glauben auf den gleichen ausgerichtet sind, auf Christus ausgerichtet sind. Ist ein gewaltiger Unterschied. Wir müssen nicht gleich denken, aber wir müssen die gleiche Blickrichtung haben. Mit dem Blick auf Christus kriegen wir eine Einmütigkeit, die Unterschiede nicht einfach wegwischen muss. Unsere unterschiedlichen Prägungen, wie wir sie haben, ja, wir sind ganz unterschiedlich geprägt bei uns in unserer Gemeinde. Oder unsere unterschiedlichen Lebenserfahrungen, unsere unterschiedlichen Frömmigkeitsstile, aber auch unsere unterschiedlichen Geschmäcker zum Beispiel. Ob man jetzt, welche Art von Musik man gut findet oder so, ob man es toll findet, wenn man in der Predigt auch noch Sachen an der Leinwand sieht. Das alles, das darf sein, das passt auch. Das steht der Einmütigkeit überhaupt nicht entgegen, solange wir alle christusgemäß leben, solange er unsere Mitte ist. Unsere Einmütigkeit, die kommt dadurch, dass wir uns darüber bewusst sind, dass wir alle vom selben Herrn erlöst sind, von Jesus Christus. Das ist das, was uns einmütig macht. Dass wir alle denselben Herrn lieben, dass wir auf denselben Herrn schauen, dass wir von ihm lernen und dass wir denselben Gott mit unserem Leben ehren wollen. Diese Grundhaltung schenkt uns Einmütigkeit. Und um es mit dem Bild des Loopings zu sagen, dort, wo wir das schaffen, dass wir trotz aller Unterschiede gemeinsam auf Christus schauen und ihn ehren, dort sind wir dann am oberen Punkt von dem Looping angekommen. Dort sind wir so weit, dass wir rumkommen. Und wenn man jetzt so ein Looping anguckt, dann geht der noch ein bisschen weiter. Meistens ist es so, dass nur der Weg hinauf ist das, was anstrengend ist. Aber wenn man mal oben ist, der Rest läuft dann wie von alleine. Da kann eigentlich dann nichts mehr passieren. Also wenn man mal über den höchsten Punkt hinweg ist, dann kann das Auto eigentlich nicht mehr runterfallen. Das fährt dann automatisch weiter. Und sowas gibt es in unserem Predigtext auch. Etwas, das, wenn wir die Einmütigkeit in Christus haben, dann gibt es ganz automatisch eine Folge, die kommt von ganz von allein. Also da geht es quasi direkt wieder abwärts, das kann man gar nicht anders machen. Die Einmütigkeit Gottes in Gott, die treibt und die Gott uns schenkt, die treibt uns zum gemeinsamen Loben Gottes. Das schreibt der Paulus so. Der Gott aber, der Geduld und des Trostes, gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid, Christus Jesus gemäß. Und jetzt kommt's, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Oder moderne Bibelübersetzungen schreiben so, dann könnt ihr alle miteinander den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus wie aus einem Munde loben. Das schenkt er uns. Das kommt automatisch dabei raus, wenn wir alle auf Christus schauen, dass wir Gott loben, alle miteinander. Das passiert, wenn aus ganz unterschiedlichen Stimmen ein großer Chor wird. Da singt nicht jeder seine eigene Melodie, sondern da hört man auf den anderen und dann stimmt man miteinander in ein Loblied ein. Das ist das, was in Gemeinde passiert. Ich finde es gerade in unserer Gemeinde schön. Da gibt es Menschen, die ehren Gott mit ihrer Stimme oder mit ihrem musikalischen Talent. Das ist eine Art, Gott zu ehren. Da gibt es andere, die ehren Gott mit ihrer Kreativität. Und wieder andere, die ehren Gott, indem sie sich einfach Zeit nehmen zum Zuhören für andere und so weiter. Ganz unterschiedliche Möglichkeiten, aber alle ehren sie Gott. Und das ist der Ausdruck von Einmütigkeit in der Gemeinde. Man braucht kein Gesetz, so und so muss man sich verhalten, um Einigkeit zu schaffen. Sondern man muss sich die Einigkeit schenken lassen, dann kommt die Ehre Gottes dabei raus. Und genau das passiert, wo wir zur Ehre Gottes zusammenkommen, so wie heute. Dass wir eben Advent gemeinsam feiern und nicht jeder für sich. Oder dass wir nächste Woche am Heiligabend die Geburt Jesu feiern. Dass wir gemeinsam singen, über ihn staunen, gemeinsam. Oder ich finde es jedes Jahr eindrücklich, wenn wir im Januar unser Lobpreiskonzert haben in der Hohensteinhalle. Da kommen wir aus ganz unterschiedlichen Gemeinden zusammen, mit unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen. Und wir glauben auch ganz unterschiedlich. Aber ich finde es jedes Jahr wieder beeindruckend, dass wir an diesem einen Abend gemeinsam im Gottlob vereint sind. Dass es geht, dass wir gemeinsam Gott loben können, trotz aller Unterschiede und ohne die Unterschiede platt zu machen. Das geht. Das ist das Schöne. Im Lob Gottes drückt sich das aus, was uns einig macht. Und letztlich kann man sagen, zu genau diesem Loben Gottes, dass das möglich ist, deshalb ist Jesus in die Welt gekommen. Jesus ist Diener von uns Menschen geworden, dass wir gemeinsam Gott ehren können. Juden und Heiden, Konservative und Liberale, religiös Geprägte und Neustarter. Deshalb kam er in die Welt, dass wir durch ihn zum gemeinsamen Lob kommen. In unserem Predigtext beschreibt der Paulus jetzt im nächsten Teil mit einigen Bibelzitaten dieses gemeinsame Loben, wo das Juden und Heiden eben beide Christus loben sollen. Da gehe ich jetzt recht zügig drüber, weil das ist vor allem eine Begründung für ihn, für das, was er vorher schon geschrieben hat. Aber ich habe es euch mal aufgeschrieben, ist ein bisschen klein. Da schreibt der Paulus, Und den ersten Vers kennt ihr vielleicht noch von der Jahreslosung von vor ein paar Jahren. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Also auch da wieder, Christus hat uns angenommen und führt uns zum Lob Gottes. Denn ich sage, Christus ist ein Diener geworden der Juden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk und wiederum lobe den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden und auf den werden die Heiden hoffen. Also das sind einfach Bibelstellen, wo es darum geht, wo Paulus den Juden und den Heiden klar macht, ihr seid, es kommt zu einem gemeinsamen Lob, wenn ihr euch annimmt, wie Christus euch angenommen hat. Und genau so geht's, wie Christus euch angenommen hat. So nimmt man den anderen an, so schafft man Eintracht. Das führt zu Einmütigkeit, wo man sich Christus zum Vorbild nimmt. Und eigentlich ist im Advent genau das, was uns vor Augen geführt wird. Jesus selber hat uns angenommen, indem er uns ähnlich geworden ist. Er hat nicht alle Menschen zu göttlichen Wesen gemacht, sondern er hat sich selbst zu menschlichen Wesen gemacht. So hat seine Annahme funktioniert. Er hat sich selbst verändert und auf uns eingelassen. Vielleicht ist das Vorbild, mit dem wir Einmütigkeit schaffen können. Dass man nicht den anderen an sich anpassen will, sondern wir uns anderen anpassen. Dass man merkt, dass man sich selber verändert. So wie Christus eben nicht am himmlischen Fest gehalten hat und Mensch geworden ist. Vielleicht können wir das auch so machen. Vielleicht ist es dann sogar möglich, dass wir anderen gegenüber gottgemäß handeln, indem wir Geduld aufbringen oder indem wir trösten. Gott, der Gott der Geduld und des Trostes. Auch so können wir uns annähern. Uns Zeit nehmen, zuhören, neben andere setzen. Wenn man diesen Vers nehmt einander an, wörtlich übersetzt kann man auch sagen, sich an die Seite von jemandem stellen. Das geht dort, wo wir Gott loben. Und deshalb ist das Loben Gottes nicht nur eine Sache zwischen mir und Gott. Manchmal hat man den Eindruck in unserem modernen Lobpreis, dass das was ganz Individuelles ist. Dass Lobpreis was ist, was zwischen mir und Gott stattfindet. Aber das stimmt nicht. Oder zumindest nicht nur. Loben ist immer auch was zwischen mir und dem, der neben mir steht und Gott auch lobt. Ganz wichtig. Und jetzt sind wir durch. Einmal durch, aber der Schluss kommt noch. Dieser kurze Schlussteil. Denn ein Looping hört ja nicht direkt nach dem Looping auf. Da geht es ja noch weiter, da kommt ja so ein Auslauf. Und es ist bei Paulus in unserem Predigtext wieder nur ein kurzer Satz, ein bisschen wie der Auslauf nach so einem Looping, in dem die Autos aber den ganzen Schwung mitnehmen, den sie vom Looping mitbringen. Ich zeige euch mal, ja genau, ich lese euch mal diesen einen Satz vor. Das ist der Schlusssatz von Paulus in unserem Predigtext. Der Gott der Hoffnung, den kennen wir jetzt ja schon, der erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oder ich formuliere es mal so. Dort, wo man die Eintracht geschenkt bekommt und zum gemeinsamen Loben Gottes geführt wird, dort vermehrt sich die Hoffnung. Wir haben dadurch am Ende mehr Hoffnung, als jeder für sich selber vorher alleine hatte. Eine Hoffnung nicht nur für sich, sondern eine Hoffnung für andere mit. Und deshalb muss man diesen Schluss eigentlich so malen. Denn da geht es noch weiter, da geht es höher hinaus, weil mehr Hoffnung der Schluss am Ende dabei rauskommt. Oder bei unserem Bild, da, wo die es in Los Angeles gemacht haben, da sieht man am Schluss, da ist so eine kleine Schanze. Und da kommen die Autos mit dem ganzen Schwung und schaffen es sogar, diesen Graben zu überspringen. Könnt ihr es mal angucken, sieht so aus. Also jetzt halt ohne Ton, aber es müsste gleich losgehen, genau. Also viel Schwung, das ist die Hoffnung, die uns Gott gegeben hat. Und dann nimmt er uns auf, schenkt uns die Eintracht und zum Lob, mit dem Lob Gottes im Rücken schafft man dann auch die Gräben zu überwinden. Das ist so ein bisschen mein Bild für diesen Predigtext. Also vielleicht kann man sich dadurch auch ein bisschen merken. Und ich nehme das einfach mal so auf oder ich schließe mich dem Gebet von Paulus an. Ich danke ihm, ich danke Gott, dass er so geduldig mit uns ist und dass er uns so tröstet, dass er uns die Hoffnung ins Leben gelegt hat, die uns diesen Speed gibt im Leben und auch in der Gemeinde, dass wir aus dieser Hoffnung leben dürfen. Und ich bitte ihn, dass er uns schenkt, dass wir einträchtig gesinnt sein können. Eben ohne, dass alle eigenen Meinungen plattgebügelt werden. Dass er uns ganz automatisch zum einmütigen Lob führt und dass wir dadurch noch reicher werden an Hoffnung. So reich, dass wir auch manchen Graben danach noch überspringen können. Das ist meine Hoffnung, die ich mitnehme aus diesem Predigtext. Und vielleicht die eure auch. Amen.